Meine Damen und Herren und alle dazwischen, oder ich finde ja auf Englisch immer geil, Ladies and Genitals, das gefällt mir immer sehr gut. Ich sitze hier mit meinem Vorbild und ich sag's einfach mal, weil er hört gerade sowieso nicht zu.
Ich fühle mich gut dabei.
Mit meinem Freund Swiss Werner. Und wir machen die 51. Folge Swiss und Harms zwischen Tour und Angel, nachdem wir letzte Woche ein paar von euren Fragen beantwortet haben. Vielen Dank nochmal dafür, das hat Spaß gemacht. Das war mal ein anderer Vibe irgendwie. Also mir hat Spaß gemacht. Werner guckt gerade völlig, genau, das Augenrollen in Person. Genau, aber er ist halt auch drüber. Es ist halt schwer, dass er noch Freude empfindet. Aber ich habe das Gefühl, er freut sich, hier zu sein heute, um ein bisschen von sich zu erzählen. Erzähl doch mal, wie geht es dir? Wie geht's dir wirklich?
Ich dachte schon, diese ellenlange Introduction, ich hatte schon das Gefühl, dass ich hier heute nicht genug Sendezeit bekomme.
Nee, bekommst du.
Aber
du musst in den Dschungel.
Das werde ich jetzt auf jeden Fall ausschlachten. Mhm. Christian, wie geht's mir? Also pass auf. Ich muss erstmal dir ein Lob aussprechen, Großes. Du hast mir letztens diesen Natriumchlorid-Inhalator empfohlen und auch alle Daten geschickt und ich habe es mir geholt, Digga, und es ist wirklich richtig geil.
Geil, hilft dir?
Es öffnet auch so, ja. Ich habe das Gefühl, es öffnet auch die Nase.
Machst du ein, zweimal am Tag? Oder?
Ja, so zweimal am Tag. Und
aber ihr habt noch nicht gespielt, ihr seid noch in Proben, ne?
Genau.
Aber du merkst das jetzt schon.
Genau, also ich fand es richtig geil. Und
mach das auf Tour unbedingt einmal nach dem Aufstehen, dann vielleicht nochmal spät Nachmittag, zwei Stunden vor der Show.
Ja. Nee, und auch, ne, so, das ist so krass, wie viel Kokain so aus meiner Nase dann abgeflossen ist. Ja. So, und ich so, oh, krass.
Gerade aber auch das Speed, weil das immer aggressiver.
Ne, und ich habe so gemerkt, krass, so ist Atmen, krass. Und
ganz kurz, einen Moment, warte.
Legst du mal ein bisschen dünner? Bisschen dünner.
Warte.
Moment. Ich muss noch arbeiten. Ja, okay. Ja, geil, Alter. Ey, Leute, was geht ab?
Boah, Alter, ey, Folge 51 schon.
Ey, kurz mal.
Ich merke gar nichts, merkst
falls
du was?
Manche das nicht, ist natürlich Spaß. Christian und ich glaube, es gibt nichts Drogenfreieres als uns beide.
Das ist einfach dumm.
Es ist wirklich langweilig. Ansonsten, du hast es schon angesprochen, ich gehe jetzt auf Tour. Wir haben eine Riesenreisegruppe, Rand am Plan, komm mit uns mit.
Ganz kurz, sorry, wann geht's los auf Tour, genau?
Also wir haben jetzt Donnerstag Generalprobe, ich sag nicht wo, in einem Club in Hamburg. Und Freitag, Samstag spielen wir dann in Stuttgart und München.
Okay, wir fangen Donnerstag schon an. Wir gehen jetzt auch auf Tour, exakt gleich, weil wir spielen Donnerstag.
Wo spielt
schon.
Ihr Donnerstag?
Oslo.
Özle.
Genau.
Geil, Digga.
Ja. Okay, erzähl mal weiter.
Genau. Und ja, es macht Spaß. Es ist alles seit Ewigkeiten ausverkauft. Wir hätten alles hochverlegen können, haben wir nicht gemacht. Das heißt, wir spielen im Herbst einige von den Läden nochmal. Und die Herbsttour ist auch schon zur Hälfte ausverkauft, Bro. Ich bin einfach wirklich gerade, es macht sehr viel Spaß, ne? Und
du gehst gesund in die Tour, das sieht man.
Und ich gehe relativ gesund in die Tour. Ich habe, ich bin jetzt ein bisschen am Struggle mit mir, weil ich würde diese Woche gerne noch natürlich zum Training gehen und noch ein bisschen ballern. Aber dann kommt immer ein bisschen so, dass man denkt, oh Digga, jetzt irgendwie nochmal die Nase brechen vor Tour oder irgendeinen Scheiß sich reinholen.
Oder beim Pas de Deux wieder so ein Zeh brechen.
Ne, ist nicht so geil, deswegen bin ich da ein bisschen jetzt am Struggle mit mir selber, aber wie ich mich kenne, werde ich natürlich typisch ich, Christian, wieder, ne, wahrscheinlich hingehen. Und ansonsten, ey, der Sommer kommt, ich bin wirklich auf der einen Seite, gerade wenn es um mein persönliches Leben geht, wirklich super. Und dann auf der anderen Seite hast du diese Welt, die einfach noch mehr irgendwie in Mayhem aufgeht. So, und du fragst dich so.
Ich weiß nicht mal, ob ich darüber im Detail sprechen will, weil es mich so ankotzt alles, aber ja.
Ja, rede doch erstmal von dir und
gucken wir gleich mal, wo es hingeht.
Dann können wir mal gucken. Also ich finde natürlich, wir haben ja immer auch einen Bildungsauftrag und ich glaube, es ist für manche Leute schon auch wichtig, das noch einzuordnen.
Unbedingt, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, sobald ich auch nur alleine 5 Minuten drüber nachdenke, kriege ich schon Zustände. Aber egal, kommen wir gleich zu. Schauen wir mal, wie tief wir uns.
Erzähl mal von dir, du warst im Skiurlaub, war's?
Genau, für uns geht es jetzt auch auf Tour, wie gesagt. Der Truck wird gerade tatsächlich schon gepackt und für uns geht es Mittwochmittag um 12 los, weil wir müssen nach Oslo ja da irgendwie zack.
Fliegt ihr oder fahrt ihr?
Nee, wir fahren. Okay. Was für die ersten Shows ist völlig dumm. Also es ist ja so, würden wir alles in Deutschland spielen, dann weißt du auch, bei jeder Tour kannst du Geld verdienen, was wichtig ist. Das ist ja auch nun mal unser Job.
Du magst ja auch aber, Geld, haben wir auch
natürlich,
oft drüber geredet.
Aber wir haben halt diese ersten Shows da oben, Norwegen, Schweden und so, sind da kommen halt ein paar hundert Leute, wir fahren aber mit Truck und Nightliner hin, weil du kannst ja nicht sagen, ach komm, machen wir die zwei mit einem Sprinter zwischendrin
So.
Das heißt, es ist eine harte Mischkalkulation und bei einigen Ländern vielleicht auch das letzte Mal, dass wir spielen, weil man einfach sich irgendwann noch überlegen muss, okay, wir müssen nicht 20 Länder auf Europa-Tour haben. 10
Welche Länder auch. Sind, wo ihr das Gefühl habt, Bro, das kann man auch mal abhaken?
Norwegen, Schweden, Estland, Litauen. Es sind alles so geile Länder, aber es ist so, eigentlich müssen wir da nicht hinfahren. Du verlierst halt nur Geld.
Und ist das, weil
auch Spanien, muss ich leider sagen. Spanien ist, das ist nur Geld verlieren.
Aber, also, kurze Frage. Das wievielte Mal seid ihr jetzt in Norwegen?
Das zweite. So, man kann
ist da dann ja auch schwierig, da das wirklich so schon ab. Also ich verstehe, was du meinst, ne, weil irgendwann sagt man sich, Bro, ob ich jetzt noch zum fünften Mal das da aufbauen
will
oder ob
Punkt.
Ich in einem anderen Land einfach wirklich Geld mitnehme, wenn ich schon so
das
von
ist der
zu
Punkt.
Hause weg bin.
Wäre ich jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre jünger, 26 würde ich sagen, zweites Mal Norwegen, komm, wir machen das noch fünfmal.
Ja.
Oder drei.
Ja.
Aber irgendwann denke ich mir auch so, Österreich auch, Wien. Das ist unser Nachbarland, aber das zündet nicht. Schweiz, geil. Österreich, und nichts gegen Österreicher hier, ja. Fühlt euch jetzt bitte nicht getriggert.
Gibt
aber
ja auch zwei österreichische Persönlichkeiten, zu denen du auch sehr aufschaust.
Sehr, sehr. Ne? Mozart.
Zum Einer Beispiel. Von zwei.
Genau. Nee, also da kommt halt einfach keiner. Das ist halt immer Geld verlieren.
Was spielt ihr in Wien? Wie viele Leute kommen da?
SimCity ist das. Wie viel kommen da? Kommen vielleicht 700, das ist mal ein 1500er Laden und es ist so weit. Unterm Strich ist es Geld verlieren.
Mhm.
So. Und deshalb, also tatsächlich, mit 46 ist der Punkt, wo ich denke, so, wie viele Länder will ich wie oft noch probieren?
Ja, ja,
oder
ich
muss
check,
ich irgendwann. Also ich will nicht zu einer Band werden, die faul wird und sagt, wir können international, aber wir machen nur Deutschland.
Wie geht das jetzt weiter, dieses Deutschland?
Egal, auf jeden Fall. Mir geht's immer gut, weil die meisten Shows sind cool und einige auch kurz vor ausverkauft.
Wo sind die Länder, wo du sagst, das ist dann der Fokus, den wir drauflegen? Also wenn du sagst, es
Deutschland, Schweiz natürlich, Frankreich, Finnland, Italien läuft gut, Polen, Tschechien, Bulgarien, Rumänien, also es gibt so ein paar.
Was ja auch schon relativ viele Länder sind, die man auch erstmal bereisen muss. Ne? Deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass man
vielleicht
sagt,
sprechen wir da auch nochmal nach der Tour, weil wie gesagt, die Tour geht bis Mitte Mai oder so. Also vielleicht ziehen ja auch noch ein paar Dinge an. Aber bei ein paar denke ich so,
warum,
das tut weh.
Warum so weit fahren dafür?
Genau, und Ludwig, unser Booker, auch ja dein Booker, der ist ja nicht doof und der kann ja gute Hochrechnungen und der hat eigentlich fast immer recht, wenn er sagt, guck mal, wenn das so weitergeht, auch mit der Werbung und so, dann landen wir da und eigentlich landen wir immer genau da, wo er sagt, wo wir landen.
Ja.
Das heißt, man weiß eigentlich ganz gut, wo man ist. Ludwig sollte Börsenmakler werden, glaube ich,
ja.
Also so gut wie der Sachen voraussagt.
Okay.
Aber genau, ich war gerade im Skiurlaub, das war auch ein paar Tage sehr geil, wir waren da mit so ungefähr 10 Leuten, ziemlich viel Familie. Es hat sich dann am vierten Tag jemand richtig schön zwei Knochen gebrochen. Du weißt wer, aber ich halte das so ein bisschen im Hintergrund.
Ja.
Und das, also so richtig mit OP und Titanplatten und so.
Aber würdest du sagen, dass es eigentlich auch schlau ist, sich in diesen dann auch vor Ort operieren zu lassen, weil die sowas einfach so oft sehen?
Genau, zum einen ist es so, ich habe auch im Krankenhaus gesprochen mit denen, die haben Hochsaison tatsächlich zur Skisaison. Und ich habe gesagt, was macht ihr im Sommer? Die sind ja Terminoperation und ein paar Leute, die im Altenheim fallen. Ab und zu mal ein Radfahrer, so ein Mountainbiker, der.
Stimmt, da geht ja auch einiges.
Ja, aber das ist ja im Verhältnis zur Skisaison.
Ja,
es fahren
ja
nicht jeden Tag 5000 Mountainbiker einen Berg runter mit dem Lift wieder hoch. Das sind Einzelfälle. Und Glück gehabt tatsächlich, dass gerade doch ein Spezialist da war für die Knochen, die man brauchte, weil je nachdem, ob du Ski- oder Snowboard-Unfälle hast, hast du halt mehr Beine oder Arme und es hat genau gepasst. Und es ist ja so, wenn du in Hamburg wohnst, ich habe so eine Auslandsversicherung für die Family beim ADAC, dass du theoretisch mit einem Helikopter auch nach Hamburg geflogen wirst und das mit drin ist. Ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr viel reist, holt euch eine Auslandsversicherung, am besten für die ganze Family, denn ihr wollt echt nicht in irgendeinem, selbst Österreich ist ein Ausland. Alle sprechen Deutsch, du denkst, du bist quasi zu Hause, aber es ist halt Ausland.
Das heißt, wenn du nicht versichert wärst, Dann müsstest du das selber zahlen.
Genau, also so Standardsachen machen die, das ist EU. Deine Karte, das wirst du auch sehen auf deiner Gesundheitskarte, sind auch so ein paar EU-Sterne drauf und so, das geht. Aber sobald du irgendwie eine krasse OP hast mit irgendwas und du hast keine Auslandsversicherung.
Was hätte das Ding jetzt gekostet da?
Habe ich nicht gefragt, aber ich glaube, so eine OP mit Titanplatten und irgendwas und eine Nacht da bleiben ist doch sicher mal schnell fünfstellig, oder?
Ein Zehner ist weg, ja. Hätte ich jetzt auch.
Ich habe keine Ahnung, also ich kann nur, ich weiß nur, was.
Ich bin ja Chirurg, also ein Zehner. Ach,
bist du ja.
Ja, ja.
Hobby-Chirurg.
Ja.
Und wenn du halt dir einen Arm oder ein Bein brichst oder so und du bist dann da beim Skifahren oder Snowboardfahren. Und du musst dann mit einem provisorischen Gips nach Hamburg und nächste Woche bekommst du einen Termin im UKE. Richtig scheiße.
Ja.
Nee, also 4,5 Stunden, 3,5 Stunden nach dem Unfall gab es OP direkt. Volle Kanne.
Geil.
Alles cool. Ist halt jetzt ein Gips am Start so.
Okay, krass. Das heißt, den Rest der Zeit hängt man dann einfach, alle fahren Ski und man selber.
Wir sind eine große Gruppe, ein paar sind dann noch Ski gefahren. Ich selber hab dann auch irgendwie. Ich war dann so, dass ich dachte so, es ist jetzt noch so 2-3 Tage Skiurlaub. Man ist dann ja auch mit dem Kopf woanders.
Ja.
Denke ich so, muss ich jetzt dann nochmal dann so auf die Piste mir das geben oder einfach drauf scheißen?
Bro, und es ist ja auch nicht so, dass man selber auch bei aller Vorsicht nicht davor gefeit ist, dass einem auch irgendwas Blödes passiert. Das, was ich auch gerade meinte, ne, beim Training, Digga. Muss einer. Bro, also auch gerade auf der Skipiste, als ich da jetzt auch.
Musst du auch nicht du selber sein,
der fährt einer rein. Wie manche fahren, wo du denkst, Bro, so gut ist dein Skillset nicht, wie du schnell fährst. Und, ne, das.
Und was oben drauf kommt, wo ich immer denke, Alter, guck mal, du darfst nicht besoffen Auto fahren, du darfst nicht besoffen Fahrrad fahren.
Genau.
Und dann gehen die Leute hoch und eigentlich Piste ab 14 Uhr ist eigentlich schon scheiße.
Ja.
Weil die ballern sich da, auch nicht ein Alsterwasser oder so, sondern die ballern sich da echt hart oben rein und fahren dann an dem Skikurs mit den 5-Jährigen vorbei mit gefährlichem Halbwissen und 1,5 Promille, wo du denkst so.
Deswegen. Also das darf man echt nicht unterschätzen, dass man sich da ganz schön auch auf der Piste, ne? Man muss ja nicht mal so Michael Schumacher-mäßig neben der Piste unterwegs sein. Man kann sich schon auch auf der Piste ganz schön was holen.
Aber stell dir mal ganz kurz vor, das gäbe es beim Hobby-Rennfahren. Du kannst ja auch auf den Nürburgring oder so, kannst ja auch mit deinem Privatauto oder mit irgendwelchen Rennautos wie auf der Kartbahn kannst du fahren. Stell dir mal vor, morgens um 10 geht's los, mittags um 1 gehen sie alle ins Restaurant, essen alle einen Germknödel, saufen alle und dann fahren sie noch bis 16 Uhr.
Ist so. Christian, sehr, sehr gutes Beispiel.
Danke, danke, danke.
Okay, das heißt, bist du denn immer wieder unterwegs oder seid ihr jetzt durchgehend weg?
Nee, es sind so Blöcke. Wir haben diesen ersten Block tatsächlich, sind wir jetzt erstmal 2,5 Wochen oder so. Oslo, Göteborg, Stockholm, Tampere, Helsinki, Tallinn, Vilnius,
Tampere
Warschau.
Tampere war ich auch schon.
Genau, Krakau, Vienna, Budapest, Athen, Sofia, Bukarest. Und dann sind wir 2 Wochen hier oder sowas. Und dann haben wir Amsterdam, Paris, La Roche-sur-Yon, Toulouse, Madrid, Barcelona, Lyon, irgendwas in Belgien, kann ich nicht aussprechen, Pratteln, Schweiz.
Pratteln.
Pratteln, Milano, Prag, Herford, Köln, Stuttgart. Dazwischen ist auch nochmal eine Pause, irgendwas, genau.
Krass, also wo spielt ihr in Köln?
Köln spielen wir Victoria,
Karlsberg.
Genau. Geil. Das ist aber auch schon fast ausverkauft. Also da könnten wir auch hoch verlegen. Das Problem ist nur, das kennst du ja selber, du verlegst dann hoch und dann kriegst du es nicht ganz voll und dann sitzt du wieder auf Kosten.
Nee, ist doch schön. Karlsberg, Victoria ist ein geiler Laden.
Ist geil, 1600 oder so. Das ist jetzt schon, keine Ahnung, 50 Tickets sind noch da. Oder
ja,
noch.
Ist ein geiler Laden. Ja.
So, let's talk.
Bro, genau, also wir haben ja schon das eben angetäuscht, wenn man so die private Lage, die jetzt mal von Armbrüchen und so weiter im Umfeld und solchen Sachen abgesehen, das muss man ja sagen, Digga, geht's uns, es geht uns ja so gut, ne?
Ja.
Also ich war auch, Mann, ich war Samstagabend mit Wizzy ein bisschen draußen, ein Trinken, leider sind daraus 3 geworden.
3 Trinken.
Und dann waren wir unterwegs und haben irgendwie viele Leute getroffen, die wir kennen, ne? Und waren irgendwie so ein bisschen so Bar-Hobbing, aber natürlich verantwortungsbewusst, um 2 war ich zu Hause, so.
Das ist aber für dein Alter schon echt spät.
Das ist spät für mein Alter, aber für das Alter, was ich immer vorgebe zu haben.
Was ist das eigentlich? Was ist eigentlich dein öffentliches Alter?
Mitte 20 bin ich.
Okay, cool.
Mit 20.
Schaffst du Club 27 noch?
Mit 20. Nee, da, ich bin kurz dahinter. Oh, jetzt habe ich das Mikro hier. Genau, und dann
brauchst du Hilfe?
Bin ich aber nach Hause gekommen und konnte nicht so geil schlafen. Dann habe ich UFC geguckt und ich war halt richtig...
Das war geil, UFC zum gegen Einschlafprobleme.
Ne, ich war richtig zernagelt. Dann morgens ging natürlich gleich Techno los zu Hause. Und dann sind wir aber frühstücken gegangen auf dem Steindamm. Und ich saß da und ich dachte so, weißt du, und es ist dann so, ne, man ist so ein bisschen, es ist einem so kalt, weil man nicht so viel geschlafen hat. Man ist irgendwie ein bisschen durch und dann sitzt man da und hat den Tisch irgendwie voller leckerer Sachen, trinkt so heißen Chai. Und dann meinte ich auch, ich so, ey, es ist unglaublich, wie gut wir es haben. Ne? Mhm. Wir haben es einfach so dermaßen gut. Und dann guckst du dir die Welt an, die dich natürlich dann in manchen Sachen auch tangieren wird, wie zum Beispiel Preise, ne? Alles wird teurer und so weiter und so fort. Und du denkst, es ist einfach so eine Ausnahme, in der wir uns hier gerade bewegen. Weil
das sollte keine Ausnahme sein.
Ne? Ja. Wie stehst du eigentlich dazu, die Influencer in Dubai werden natürlich jetzt mit einiger Häme überschüttet, ne, vom, ey, ich zahle gar keine Steuern und mache trotzdem mein Geld eigentlich mit deutschem Publikum als ja. TikToker und ihr Dummköpfe zahlt alle Steuern, ich nicht, hier in Dubai ist voll sauber und bla 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 zu... Auswärtiges Amt, könnt ihr mich bitte ausfliegen? Ich habe Angst um mein Leben. Findest du, man kann da ein bisschen Schadenfreude, was ja auch ein sehr deutsches Wort ist, ne? Schadenfreude. Kann man die nachvollziehen oder?
Also ich finde, man darf ruhig diese Schadenfreude, wenn sie nicht tatsächlich auf ganz akutem Leid anderer basiert, dann darf man schon mal ein bisschen schmunzeln und sagen, hehe. Aber nicht so richtig ernst gemeint, weil ich finde, wenn so eine Häme wirklich richtig ernst gemeint ist, finde ich es auch völlig asozial. Okay. Also ich finde beides asozial.
Aber hier
also,
ist schon ein bisschen lustig,
also hinzugehen oder? Und es ist ein bisschen lustig, aber wirklich zu, also klar, wenn das Luxusprobleme sind und da einfach jemand, keine Ahnung, in seinem Influencer-Atombunker sitzt, voll safe, dann denke ich auch so, komm halt die Fresse. Aber wenn es wirklich darum geht, dass ein Leben gefährdet wird, dann ist natürlich auch der Influencer Steuerhinterzieher, Assi, genauso ein Mensch.
Also sagst du, Influencer Life matters?
Influencer Life, no matter the color, matters.
Influencer Lives matter,
Digga. Also ich verstehe. Ist ein starkes Shirt. Ist auch ein starker Folgentitel.
Pray for Dubai.
Ja, also ich verstehe total den Punkt.
Pray for Dubai. Influencer Lives matter.
Ich war jetzt gerade im Skiurlaub im Stubaital. Und die haben so geile Shirts dort, Stubai statt Dubai.
Ja.
Und ich fand das immer ziemlich lustig. Und jetzt bist du im Skiurlaub und ziemlich genau mit dem Skiurlaub ging das los, dass die da anfangen, sich mit Bomben zu beschmeißen. Und dann ging es da auf einmal darum, dass Iran auch eben in die Nachbarländer ballert, unter anderem eben auch Vereinigte Arabische Emirate, also auch Dubai. Und auf einmal stand ich vor diesen Stubai statt Dubai Shirts, die auf einmal so eine völlig neue Note bekam, ja. Also eine ganz makabere.
Ja, was ja krass ist, und ich finde, das vergisst man ein bisschen. Also, es gibt seit man denken kann, gibt es eigentlich Krieg, der aber sich immer nach so weit weg anfühlt.
Ja.
Ne? Ob die sich da in Afrika, also überspitzt
wie
gesagt,
Sudan zum
ist
Beispiel.
Nicht meine Meinung, ne? So, ich rede nicht aus meiner Warte, aber es ist so ein bisschen so. Keine Ahnung, die Einstellung, Digga, ob die sich da, wie du sagst, in Ruanda damals, ob die sich abmetzeln oder in Nigeria.
Ja, oder wie gesagt, aktuell Sudan seit Jahren.
Sudan, Bro, das ist so weit weg, das interessiert die Leute nicht.
Ja.
Und es fing zum ersten Mal, wo ich das Gefühl davon auf jeden Fall hatte, war gar nicht so sehr, als die Russen auf die Krim sind oder so, aber als die Kiew angegriffen hatten.
Hm.
So ein Ort, wo ich noch ein Jahr vorher war und wirklich
das. Ja, wir ja auch, wir haben gespielt in Ukraine.
Ne, das Feeling hatte, und es wird dir auch so gegangen sein, das hier ist Europa.
Ja.
So, ne? Das ist eine europäische Stadt, also ich hatte den gleichen Vibe da und wie.
Das ist zwei Länder weiter.
So, den gleichen Vibe so. Wie jetzt in Warschau zum Beispiel, ne? Es ja. ist irgendwie, hatte ich das Gefühl, ja, okay, ist Europa. Und dann merkst du auf einmal oder siehst die Bilder und merkst du, Bro, das ist, also, ob es diese Bilder sind oder am Ende Hamburg. Klar wohne ich hier, aber so weit weg ist das nicht voneinander. Und bei Dubai ist es genau das Gleiche jetzt, ne? Also bei den Emiraten. Man kennt sie aus, Digga, ultra teuer eingekauften Sportveranstaltungen von den ganzen Influencer-Backen, die da auswandern und immer erzählen, wie geil alles ist und so weiter und so fort und Katar und...
I doubt it.
Ne?
Yeah.
Und dann ist auf einmal das ganz nah. Ich meine, ein Kumpel von mir war auch Digga, letztes Jahr vor dem 12-Tage-Krieg war der im Iran.
Ja, ich habe tatsächlich jetzt gerade ganz ein paar Tage davor dachte ich so, wenn ich im Mai wiederkomme, letzte Show Stuttgart, dann ist noch irgendwie eine Woche Mai-Ferien in Hamburg. Dachte ich, kann man ja vielleicht mit der Family nochmal irgendwo hin, da ist schon irgendwie warm. Also habe ich erstmal so Mittelmeerraum geguckt und war dann auch so
angeboten. Zypern.
Zypern. Aber tatsächlich habe ich auch geschaut.
Da sind ja auch viele Influencer gerade.
Ja, ja. Ich meine, Zypern ist sowieso natürlich auch ein Brand, also ein Schwelbrand seit ewig, ne? Aber ich habe, Zypern war auch mit drauf und Kreta und so, also südliches Mittelmeer. Und dann habe ich auch so Angebote bekommen von Dubai und drumherum dachte ich so, es ist jetzt auch nicht so weit weg, vielleicht kann man da auch mal Urlaub machen.
Bitte lass es, Digga.
Naja,
ich finde Dubai ist...
Nein, wie gesagt, es war so ein kurzer Anflug.
Ja, von, hoffentlich war der sehr kurz.
Und dann dachte ich auch so, ja, wir hatten auch mal Angebot in Dubai zu spielen tatsächlich.
Oh, für so ein Emir?
Nee, nein, einfach, also wirklich für die Underground-Szene dort. Es gibt dort...
Die Underground-Szene in Dubai?
Es gibt, die ist wirklich Underground.
Das klingt so wie die Veganer-Szene beim Schnitzel-King.
So ist das. Also es gibt tatsächlich, es gibt es ja überall, es gibt... Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und wahrscheinlich überall auf der Welt, auch zum Beispiel in Nepal, eine befreundete Band, die kommt aus Nepal, so eine richtige, richtig düstere Metal-Band, die du da nicht erwartest. Es gibt überall eine Subkultur im alternativen Musikbereich, egal ob das jetzt Metal ist oder Punk oder Goth oder irgendwas.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Und es gibt eine ganz kleine Subkultur in Dubai, die natürlich, von der wirst du nie was sehen, weil die wird klein gehalten, die haben da keinen Bock drauf, die haben keinen Bock auf die Kultur, die tun aber unterm Strich nichts Böses, die sind, machen nichts irgendwie gegen die Scharia oder sonst was, die sehen halt einfach nur, haben lange Haare und schminken sich vielleicht und sehen halt für die Leute komisch aus. Die verstecken sich da. Du kannst tatsächlich in Dubai in super kleinen, underground, halblegalen Metal-Clubs spielen.
Krass.
Und wir hatten das Angebot mal, ich habe es irgendwie nicht gesehen, allein schon wegen der Flüge zu sagen, lass mal für eine so eine Show nach Dubai. Wir dachten, wir machen das mal, wenn wir mal wieder China machen oder vielleicht mal Japan oder so, weil du sowieso da hältst. Digga, und spielst dann vor 100 Leuten in irgendeinem Keller, den keiner mehr haben will, vor ein paar... keine Ahnung, Leuten aus Dubai, die keinen Bock haben, dort zu sein und quasi Ausweg aus dieser Welt dort. Und es hat sowas Dystopisches, wie so diese schöne Welt da oben, weißt du, wie in so einem Science-Fiction-Film. Ja. Und unten hast du so diese Cyberpunk-Welt.
Und am nächsten Tag dann Frühstück auf dem Rooftop.
Bei den Eltern, ja, wahrscheinlich. Die keinen Bock haben, dass du so aussiehst, wie du aussiehst.
Ja.
Weißt du nicht.
Und dabei also, Junge von den Ärzten hören.
Genau. Nee, es hat tatsächlich so ein Blade Runner Cyberpunk-Touch.
Aber irgendwie. Das heißt, also ich meine, guck mal, ey, zum Beispiel die Türkei ja auch, ne? Ich meine, Digga, da ist jetzt eine Rakete auf die geflogen und ich denke auch so, alles auf einmal näher, als man sich das vorher gedacht hat. Und das ist immer ganz komische Mischgefühle bei mir auch. Auf der einen Seite merke ich bei mir selber so einen krassen Voyeurismus auch. Also dieses Thema Iran und so, ne? Also ich hänge die ganze Zeit eigentlich im Ticker, Digga, und guck, was geht ab, was ist passiert und gönn mir da diese Bilder. Und ich merke, wie es mich auch so ein Stück weit, das klingt jetzt voll krank, Digga, wie so ein kranker Bastard, so, der ich wahrscheinlich auch bin, so psychomäßig, so, weißt du, wie ich meine, ja, Digga? Nee, aber ich merke so ein gewisses Entertainment und einen gewissen Hype.
Ey, sorry, also wer hier jetzt gerade den Podcast hört und nicht sagt, dass er nicht irgendwo, wenn ein Unfall auf der Straße passiert oder ein Helikopter irgendwo landet oder irgendwas Schlimmes passiert, nicht auch irgendwie ein bisschen Spannung empfindet und sich vielleicht dafür schämt, aber trotzdem Spannung empfindet, der ist ein Lügner oder eine Lügnerin. Ich glaube, das haben wir alle in uns leider.
Genau, aber das irgendwie also sowas. Das mache ich zum Beispiel nicht. Ne? Also wenn ich sehe, Bro, auf der anderen Spur ist ein...
Nein, weil du guckst trotzdem mal hin und das ist, genau. Es ist schwer, einfach geradeaus zu gucken und überhaupt nicht hinzugucken. Das möchte ich damit sagen.
Genau, das aber ich, das muss ich sagen, das ist eine Sache, die ich wirklich richtig unterste Schublade finde, wenn Leute dann nochmal einen Stau verursachen oder selber einen Unfall, weil sie halt...
Aber du weißt, was ich meine, der Ansatz ist da.
Genau, nee, und ich merke das schon, dass mich irgendwie, habe ich so das Gefühl von so großen... epochalen Veränderungen, weißt du, die sich gerade irgendwie so über den Planeten schieben und irgendwie hype mich das auf eine Art und Weise. Und auf der anderen Seite denke ich natürlich, es ist einfach so eine verrückte Welt. Ne? Du hast in den USA mit der mächtigsten Armee einen absoluten Maniak sitzen, Digga, der einfach wirklich ein kleiner Junge ist, der sich aufgrund einer persönlichen Kränkung wahrscheinlich auch eine Atombombe werfen würde, wenn er das Gefühl hat, das ist das, womit das gut machen kann. Und das ist schon einfach der Wahnsinn. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich auch ein Prophet bin, ne? Weil ich rede seit Jahren von der missglückten Welt. Und es hat mir letztens jemand geschrieben, er meinte so, ey, eigentlich das, was jetzt gerade nochmal unterm Brennglas passiert, ist ja das, wovon ihr die ganze Zeit redet, missglückte Welt. Und ich sag, ja, 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 sag ja, ich doch.
Die Frage ist, kommst du zum Berg oder wartest du jetzt, bis der Berg zu dir kommt?
Ich bin der Berg.
Du bist der Berg, ich bin der Berg. Berg und Prophet.
Ich bin Bergschweizer. Ja, aber ich habe einfach das Gefühl, und das ist ja immer so ein bisschen die missglückte Welteinstellung auch, ey, die Welt geht unter und wir tanzen aber sozusagen, weißt du, wir tanzen in den Atompilz rein, weil scheiß drauf,
ja.
Digga, das ist, dazu ist unser Dasein bestimmt. Und irgendwie spüre ich das halt auch ein bisschen, ne? Auf der einen Seite denkt man natürlich für sein Kind und so, oh, Digga, furchtbar und was wird aus dieser Welt? Und manchmal denke ich so, fuck it, ja, komm schon, so, weißt du, lass mal sehen, was passiert. Und das ist so ein bisschen gerade das Grundgefühl, was ich da habe. Aber
ich muss immer an die, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal, aber ich muss immer an die Definition von dem Overview-Effekt denken. Das, was man nennt, wenn Astronauten im All sind draußen und diese Erde
ja.
von außen sehen und du einfach dieses Gefühl bekommst von, ey, wir sind so unwichtig.
Ja, ja, voll.
So, oder wenn man sich mal von irgendwelchen Raumsonden anschaut, die aus Millionen Kilometer Entfernung Bild von der Erde machen, dieses Staubkorn im All. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Aha-Gefühl, was so Astronauten haben, die wahrscheinlich sowieso coole Dudes sind, weil ich glaube, du musst echt ein cooler Mensch sein, um da irgendwie hochzufliegen,
ja.
um so einen Job zu machen. Ich wünsche mir so, dass mal diese ganzen Motherfucker, die gerade so die Welt regieren, in der Lage sind, mal diesen Overview-Effekt zu erfahren und vielleicht durch diese Brille Sachen mal sehen. Weil das ist was mich super anpisst. Und ich selber... Ich weiß genau, was du meinst, dass man so gehypt davon ist. Ich halte mich ja von Facebook und Instagram fern. Das Problem ist, ich benutze weiter YouTube, weil ich recherchiere halt gerne Sachen. Ich guck
gerne Videos und so weiter. Hast du gerade Instagram-Sperre selber?
Nee, seit anderthalb Jahren oder so.
Aber du postest das auch nicht selber?
Nee, mache ich nicht.
Du sagst, was gepostet werden soll?
Genau. Jungs aus meiner Band oder Lennart oder Jungs von der Plattenfirma. Ich habe eine E-Mail-Adresse, wo ich Sachen hinschicke und dann wird es gepostet. Ich habe ein Instagram-Profil, in das ich mich einlogge, wo ich Stories erstellen kann, speichere. Und abschicke.
Und die,
aber da folge ich niemand, ich sehe nichts.
Die Crystal Lord Harms Geschichte, da, die machst du auch nicht selber?
Ich logge mich alle paar Wochen mal ein, wenn ich was selber machen muss.
Okay, krass.
Aber YouTube ist halt so ein Problem.
Ja, die Shorts. Eigentlich Shorts. Landet alles auch da.
Genau, ja. Das heißt, YouTube ist inzwischen ja auch ein soziales Medium und da hast du auch die ganzen Shorts-Dinger. Und jedes zweite Video, wenn du mal genau hinschaust, entweder ist es markiert oder du erkennst, es ist irgendwie AI. Auch von den
crazy, ne?
Raketen und Israel der Iron Dome und was weiß ich und Gebäude, die zusammenstürzen und hier explodiert eine Bombe. Und dann guckst du mal unten die Leute, die panisch durcheinander rennen und einer läuft durch ein Auto durch. Und dann merkst du, okay, ist AI. Menschen laufen nicht durch Autos durch. So ist halt einfach scheiße von der AI gemacht. Das heißt, ich zwinge mich gerade wirklich in diesen Zeiten, eigentlich nur Dinge über die Tagesschau-App zu konsumieren. Also die Chance, dass dort ein scheiß AI-Video landet, ist halt einfach winzig klein.
So. Ja, 100%, beziehungsweise
kann ich nur jedem empfehlen.
Sind die Dinger einfach, werden Videos da verifiziert und es folgt halt nicht so einer Parteipropaganda, wie die Leute es dem immer unterstellen wollen. Also die Frage ist doch, hast du das Gefühl, als Mensch, der in Hamburg lebt, dass sich das Leben hier verändert oder dass sich die Menschen verändern? Hast du das Gefühl, dass das Miteinander ein anderes wird oder geworden ist?
Jetzt durch diese letzten zwei Wochen?
Nee, oder? Allgemein, durch die letzten irgendwie, also man muss ja echt sagen, es gibt so eine Zeit vor Corona und es gibt eine Zeit nach Corona. Ja. Ne? Also wenn ich denke,
es war eine krasse Zäsur.
Bis 2019 war ja irgendwie, keine Ahnung, Bro. Ja, wir hatten schon mal Trump und so, aber es war irgendwie alles die alte Welt. Dann kam Corona, ein Jahr später der Angriff auf die Ukraine und dann kam ein zweites Mal Trump.
Ja, und jetzt AI.
Und AI hat sich nochmal verselbstständigt. Das heißt, es sind so viele Sachen jetzt in den letzten 5, 6 Jahren passiert, die sich so tiefschürfend anfühlen.
So. Ja, vor allem so schnell. Also wenn man sich mal überlegt, keine Ahnung, die Entwicklung von der Dampfmaschine zum ersten Computer, wie lange das gedauert hat und was jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Aber was ist deine Frage? Dass ich das Gefühl habe, oh, es ist so...
Genau, die Frage hatte ich eigentlich sehr klar auch formuliert. Es ist jetzt noch sehr viel dazwischen, jetzt auch Wäsche gewaschen worden. Aber genau, also hast du das Gefühl, dass... genau, weil ich meine eben nicht nur der Angriff auf den Iran, sondern hast du das Gefühl, dass seit Corona und mit allem drum und dran sich was verändert hat? Also ich kann, um da mal zum Beispiel zu sagen, worauf ich hinaus will. Wir...
Gib mir eine Antwort.
...haben in unserem Proberaum... Unser Vermieter, der war richtig, richtig cool. Der hat uns immer geholfen, wenn wir damals irgendwie was gebraucht haben. Ein geiler Typ, mit dem kommt man auch mal einen Klönschnack halten. Nach Corona, während Corona ist der so abgedriftet und auch seitdem und auch so politisch und so komisch und man guckt ihn sich auch an und denkt so, Bro, du siehst auch, kennst du, wenn Leute so abdriften in so, in so Untiefen der Psyche und du siehst es ihnen auch an, so, und da frage ich mich auch, ey, das Thema ist doch eigentlich lang durch, warum klebst du da so drauf rum, weißt du, was ich meine? Und alles, was jetzt auch passiert mit Trump und dem Iran und schieß mich tot, wird halt auch immer so... in diesen Kontext einer großen Weltverschwörung gebracht.
Die natürlich jetzt auch die natürlich jetzt auch gefüttert wird. Wir hatten vor 2 Episoden das Thema Epstein.
Digga.
Und natürlich fühlt sich jetzt jeder in jedweder Verschwörungstheorie bestätigt. Jedweder,
schönes Wort auch übrigens.
Jedweder.
Nur kurz mal. Jedweder, ja.
Bestätigt. Aber ich habe dich unterbrochen, ja. Sorry.
Nein, ich habe dich unterbrochen.
Ich habe dich unterbrochen.
Ja, bitte, hör auf, dich zu unterbrechen.
Ja, ich habe, also es ist so schwer, das in Worte zu fassen. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade noch so mittendrin. Irgendwas ist anders. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht kann ich erst in 10 Jahren irgendwie definieren, was es ist.
Ja.
Es ist so ein bisschen wie dieses...
Sind wir auch wieder beim Overview. Du kannst es gar nicht greifen, was da gerade geht.
Genau, es ist ein bisschen wie das. Ich hatte es gestern gerade. Ich habe gestern einen Twitch-Stream gemacht und noch so ein paar Fragen beantwortet von Leuten. Da gab es das Thema schon mal. Es ist ja auch niemand am 1. Januar... im Jahr 1500 aufgewacht, hat gesagt, Mittelalter vorbei, geil, die Renaissance ist da. Man hat erst später die Renaissance genannt. Und vielleicht in 10 Jahren, vielleicht erst in 50 oder in 100, gibt man dieser Zäsur, die nach Covid kam, keine Ahnung, vielleicht ist es die Zeit des Dritten Weltkriegs oder was weiß ich, sie bekommt dann irgendeinen Namen. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade in so einem Umbruch, wir können es aber noch nicht wirklich fassen. Es ist wie eine Art Renaissance, nur hat es vielleicht nicht viel mit Geburt zu tun. Renaissance heißt ja Wiedergeburt, es ist so präfinale Phase, weißt du, so Menschen kurz bevor sie sterben. Ja. Ich habe das Gefühl, es fühlt sich fast ein bisschen so an, als befinden wir uns in der präfinalen Phase der Menschheit. Das klingt jetzt super düster, aber es ist so eine ganz komische Lethargie. Trotzdem brennt irgendwie noch das Feuer, aber ich habe manchmal das Gefühl, als wäre es so die letzte Flamme, die man nochmal genießt, bevor dann das Lagerfeuer vom letzten Windzug ausgemacht
wird. Aber echt, du hast das Gefühl, die Menschheit geht ihrem Ende jetzt?
Also wenn ich auf die kosmische Uhr gucke, wo der ganze Bereich der Menschheit, diese 50.000 Jahre ungefähr quasi eine Sekunde ausmachen von, sagen wir mal so, die ganze Entstehung der Welt sind 24 Stunden, dann befinden wir uns gerade in dieser einen Sekunde. Das heißt, vielleicht sind wir in der letzten Millisekunde, ich rede hier von 200 Jahren oder so, aber ich glaube, wenn es so weitergeht, ich glaube nicht, dass wir noch mehr als 100, 200 Jahre hier miteinander klarkommen oder mit unserem Planeten oder vielmehr der Planet mit uns. Ich bin überhaupt kein Schwarzmaler oder Pessimist, aber wenn ich das versuche mal hochzurechnen, sind wir wieder bei Hochrechnung. Wo sollen das hinführen? Also entweder es kommt auf einmal diese große, so Deus Ex Machina, weißt du, kommt auf einmal diese göttliche Fügung, wie in so einem Theaterstück, wo auf einmal am Ende löst sich alles. Ach, es war alles doch nur ein Traum. Oder wenn es so weitergeht, ganz logisch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns eine Aufwärtsspirale befinden. Klar, freut man sich, dann guckst du heute Morgen die Nachrichten und siehst so Baden-Württemberg, die Grünen haben irgendwie gewonnen, kurz vor das CDU. Trotzdem haben die AfD 15% oder was ich dazu bekommen. Es ist dann so ein kleiner Lichtblick, nicht die AfD in Baden-Württemberg, aber so on the on a global
und
scale.
Und Baden-Württemberg ist ja eigentlich das Ostdeutschland des Westens, ne? Was so Wahlergebnisse sonst immer.
Schönes Wort.
Ja. Ja, okay, pass auf. Ich versuche jetzt mal eine Gegenrede.
Mhm. Gib mir was Positives.
Ich versuche eine Gegenposition zu dem, was du gerade gesagt hast. Also, wer sagt denn, dass nicht jetzt dieser Krieg im Iran noch irgendwie vor sich hin taumelt, Digga? Es sterben
Trump, 4 Wochen, sagt er.
Unfassbar viele Menschen. Es schlägt auf die Golfstaaten um und so weiter und so fort. Trump, Digga, die Wirtschaft geht tierisch den Bach runter. Er steht mit dem Rücken zur Wand. Und am Ende einigt man sich dann doch mit dem Iran auf eine Führung, die zwar immer noch irgendwie auch geistlich geprägt ist.
Das vielleicht ganz kurz als Nebensatz für alle. Der Iran ist seit vielen Jahren geführt, auch jetzt immer noch von einem sogenannten Ayatollah. Das ist quasi wie, als wäre Merz nicht nur Bundeskanzler, sondern auch Papst.
Das ist ein islamischer Staat, genau.
Um
also die Scharia ist, es gilt das
Scharia-Recht. Das heißt geistliches und politisches Oberhaupt. Genau.
Genau. Mhm. Und dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Typ, der aber weiß, auch er steht so mit dem Rücken zur Wand und diese ganze herrschende Kraft da im Iran, die müssen sich auch ein bisschen öffnen. Das heißt, es entsteht so etwas wie, auch wenn wir wieder später zurückblicken.
Sie bekommen ja sogar Druck auch von den anderen Staaten aus der Region, ne?
Genau, also es entsteht sowas wie durch diesen Krieg jetzt, es entsteht sowas wie ein erster Funken eines demokratischen Prozesses, der jetzt in den nächsten 10, 20, 30 Jahren im Iran wachsen kann.
Aber hast du die Hoffnung nach sowas
also
wie Afghanistan?
Also wer sagt denn,
Syrien,
dass nicht diese Person da an die Macht kommt? Weil es ist, Digga, man muss ja realistisch sein. Die halten gerade auch so dermaßen an ihrer Macht fest, weil die halt wissen, ob es diese Revolutionsgarden sind, die ja eigentlich massiv von die Wirtschaft waren, ne? Also die haben große Bauunternehmen, die haben alles Mögliche gehabt. Das heißt, da haben sehr viele Leute von profitiert, von dieser Herrschaft und auch diese Baschid-Milizen oder wie heißen. Wenn die wissen, wenn die jetzt sozusagen die Seite wechseln und aufgeben, dann werden die irgendwann dafür zur Rechenschaft gezogen.
Das hängt am Seitenfaden.
Die haben die Menschen dort unterdrückt. Gleichzeitig muss man sagen, dass halt ein Großteil der Menschen im Iran, natürlich auch nicht alle, auch da gibt es wirklich immer noch viele Hardliner, eigentlich gerne einen demokratischen Prozess sozusagen in ihrem Land auch etablieren würden, um rauszufinden, wer sie regiert. Stell dir vor, es kommt jemand, der irgendwie immer noch ein Geistlicher ist, aber der erkannt hat, dass es schon eine Art demokratischen Wandel geben muss. Der jetzt
also
vielleicht,
kein Hardliner.
Nee, einer, der eigentlich merkt, okay, wir müssen uns ein bisschen öffnen. Ist ja in Saudi-Arabien, man kann ja diesen Ben Salman auch finden, wie man will und so, ne? Und das ist auch, Bro, also wie er diesen Khashoggi da hat umbringen lassen in der Botschaft und so weiter und so fort. Das ist schon tough und so, aber der ist in seinem Land ja mit dem gleichen Prinzip eigentlich oder mit dem gleichen Problem, ne? Du hast ein riesiges Land, in dem immer noch Stämme sehr viel zu sagen haben. Du hast sehr, sehr viele konservative, gläubige Menschen. Und auf der anderen Seite hast du halt erkannt, dass die Öffnung Richtung Westen auch eine Öffnung Richtung Wirtschaft bedeutet, dass sich damit Geld verdienen lässt, dass sich mit dem Zugeständnis von mehr Rechten für Frauen auch dieser Westen noch mehr Lust hat zu investieren und so weiter und so fort. Und trotzdem muss er ja immer noch diese traditionellen Leute, die auch sehr viel Einfluss haben, befrieden. Und ich glaube, das ist im Iran auch das Gleiche. Aber vielleicht kann ein Prozess einsetzen, der sagt, ey, pass auf, wir wollen keine Atombombe, wir gucken, dass wir einen demokratischeren Wandel anleiern, das und das ist noch nicht möglich, aber wir verpflichten uns zum Beispiel, dass Leute, also
vielleicht ganz kurz für die da draußen, die nicht so in dem Thema sind, wenn du Atombombe ansprichst, geht eben maßgeblich um das Atomprogramm des Irans, dass die eben auch quasi auf dem Vormarsch sind, eine Atombombe bauen.
Genau, und dass der Iran in seiner Staatsverfassung, Staatsdoktrin halt festgehalten hat, dass er den Israel auslöschen will. Ne? Also wenn diese Sachen sich sozusagen aufgrund dieses Krieges jetzt ein bisschen entschärfen, keine Ahnung, das ist dann ein, da reden wir auch wieder von im Rückblick später, 40 Jahre später, dass man sagt, okay, da ging es irgendwie los. Gleichzeitig hat Trump so Feuer bekommen und verliert bei den Midterms und es ist eigentlich klar, dass der Typ und dass die Art und Weise, wie er das jetzt gemacht hat, eben auch nicht die Lösung der Probleme ist. Und dass sozusagen auf alle Populisten ein bisschen auch den Eindruck macht, so ey, ganz so funktioniert es dann heutzutage halt auch nicht mehr. Und gleichzeitig China sieht, boah, dieses, wir haben es im Iran gesehen, wir haben es in der Ukraine gesehen, es ist dann eben doch nicht so leicht, sich ein Land einzuverleiben, was hochgerüstet ist. Und die Chinesen wollen sich ja Taiwan sozusagen, dass sie als Teil ihres Landes sehen, wollen sie sozusagen rückeinverleiben in das Land China.
Und du denkst, China ist so groß, braucht ihr jetzt das genau, unbedingt auch noch?
Aber vielleicht findet man da auch sozusagen bei denen das Gefühl von, das funktioniert nicht, keine Ahnung und so weiter und so fort. Und man merkt, dass dieser vielleicht am Ende zehn Jahre dauernde Aufschrei, der jetzt hier gerade durch die Welt geht mit zweimal Trump und diesen ganzen Konflikten, die seit vielen Jahrzehnten schwelen, man jetzt merkt, so geht es halt dann doch nicht. Und danach eine Phase der Entspannung und des Wiederschätzenwissens, was eigentlich der Frieden auch für Vorteile bringt für alle, wirtschaftlich, gesellschaftlich und so weiter und so fort. Das wäre meine Gegenrede.
Das hoffe ich. Ich hoffe das. Also wenn ich mir das, was du gerade sagst, du zeichnest ein schönes, hoffnungsvolles Bild jetzt maßgeblich in Bezug auf den Iran.
Das ist die ganze Welt bezogen, was daraus resultieren kann.
Genau, ja, hoffentlich. Aber es war natürlich jetzt gerade maßgeblich, hast du das Beispiel angefangen auf Beispiel des Irans, wenn quasi eine halbwegs demokratische, religiös weniger fundamentalistisch geprägte Führung dort käme und so.
Ja.
Und ich hoffe es. Also momentan, es hängt ja am seidenen Faden dort. Da wird's an der Macht sich festgekrallt. Der Sohn hat jetzt quasi vom verstorbenen Vater als Ayatollah übernommen. Ich glaube, einen Enkel gibt's tatsächlich auch noch. Der alte Khamenei, wie alt war der? Über 80 oder so.
86. Ne? Das war eh die Frage, was.
Aber der Sohn, ich weiß, hab jetzt noch nicht, ehrlich gesagt noch nicht recherchiert, ob es da jetzt irgendwelche Unterschiede gibt oder ob das einfach weitergeführt wird, so tief
der bin ich jetzt noch nicht drin. Der gilt als deutlich inkompetenter auf jeden Fall, aber ich glaube, dass der seinem Vater in der Art und Weise, wie er denkt, in nichts nachsteht und auch ein super Hardliner ist.
Also ich hoffe das, ich wünsche mir das. Ich kam auf einen anderen Gedanken, wo du gerade gesprochen hast, wenn du gerade über Trump sprichst und über die Midterm-Wahlen und so, ich mich so ein bisschen frage, auf diesem Schachfeld, und das hat alles so ein Bild von so einem makabren Spiel, meinst du nicht auch, oder ist das zu weit hergeholt, dass, keine Ahnung, zum Beispiel durch diese Kriegszustände, die die USA gerade schaffen, vielleicht auch irgendwann gesagt wird, kurz vor den Midterm-Wahlen, ey, wir haben jetzt hier Alarmstufe Rot, Land ist im Notzustand oder Kriegszustand oder wie auch immer, Midterm-Wahlen finden nicht statt. Dass man irgendwie auch ein bisschen versucht, so länger an der Macht zu bleiben.
Ja, aber das müsste ja... Es wäre
nicht der erste World Leader, der schafft, durch quasi gestagte Kriegszustände länger an der Macht zu bleiben.
Ich glaube, das müsste aber interne Kriegszustände sein. Also das war ja auch die Mutmaßung, dass man deswegen auch diese Eisleute und so in diese demokratisch regierten Staaten geschickt hat, in der Hoffnung, dass es da eskaliert und die Gouverneure der Staaten sagen, nee, es geht nicht und auf einmal steht sich da Nationalgarde mit Eis gegenüber und Militär und so und fangen an aufeinander zu ballern, dann hast du natürlich diese, ey Leute, wir haben hier im Land Krieg und viele haben ja gesagt, sie glauben, dass das eigentlich auch der Punkt war, den Trump versucht hat zu erreichen, dass er sagt so, ey, hier, wir haben bürgerkriegsähnliche Zustände in dem und dem und dem Bundesstaat, wir müssen überall die Midterms jetzt aussetzen. Ja. Auf der anderen Seite habe ich schon das Gefühl, dass er damit auch nicht durchgekommen ist. Aber ey, du weißt es nie. Ne? Also der fängt dir jetzt schon wieder an, von vorne zu erzählen. Ne? Man muss auf jeden Fall Ice Agent vor allen Wahlbüros bei den Midterm-Wahlen haben.
Und weil Kuba wird thematisiert.
Tuba. Genau. Und das ist natürlich auch noch das Kranke an der Geschichte, wenn wir ehrlich sind. Der erzeugt gerade diese ganzen großen Headlines mit Iran, mit Kuba und so weiter und so fort, weil der von seiner Rolle in den Epstein-Akten ablenken will. Bro, es sind jetzt neue Akten aufgetaucht, wo ein Verhör von einer jungen Frau
sozusagen, die damals Teenagerin war, glaube ich.
Genau, ne? Und auch diese 50 Seiten in den Akten wurden erstmal zurückgehalten. Und die hat erzählt, dass sie damals mit 13 von Donald Trump vergewaltigt wurde. Mhm. Und das, Digga, also in jedem anderen Land, was gerade irgendwie demokratisch regiert wird, würde das direkt untersucht. Und er schafft halt einfach immer neue News und dadurch ist es dann so, kommst du gar nicht mehr dazu, einfach die Tragweite von so etwas wirklich auch umfassend berichten zu können, weil du bist die ganze Zeit mit Krieg hier und Krieg da und vielleicht Kuba und so weiter und so fort befasst. Und es ist krass. Ein Freund von mir, dessen Family hat ja wirklich 2 Dönerläden in Havanna, Digga. Stell dir das mal vor. Ja. Und wir wollten da eigentlich jetzt im Herbst hinfahren und Videos drehen, weil die auch ein ziemlich großes, die sind da ziemlich vernetzt so in der Stadt und haben ziemlich viele Kontakte. Und der Vater meinte so, hey, es ist jetzt gerade so krass, dadurch, dass die kein Öl mehr aus Venezuela bekommen, du hast ganz wenig Strom, irgendwie einmal am Tag oder so, versuchst in der Zeit alles zu laden und die Leute sind mittlerweile so scheiß drauf. Dann Hauptsache, das hört auf, dann kommen halt die Amis hier rein. Ne? Also Es ist wirklich, wirklich, wirklich Wahnsinn, in was für einem Tempo da neue News erzeugt werden. Und
du überflutest das Internet
mit Müll. Und von Sachen ablenken, wie halt diesen Epstein-Fall.
Aber wenn du sagst ablenken, was ich ganz interessant finde, gerade wo wir darüber gesprochen haben, hat mein Gehirn so ein bisschen gemacht, das ganze Problem Gaza, Ukraine.
Gaza, da müssen wir, das Sudan. Das habe ich gerade vergessen.
Das meine ich, das ist
in der Erzählung.
Genau.
Gaza, Bro.
Genau, und da dachte ich so, krass, das ist ja nicht vorbei. Es ist ja nicht so, dass auf einmal so, Moment Leute, sorry, wir müssen jetzt mal ganz kurz ein bisschen im Iran rumbomben und Gaza, Ukraine hält mal kurz still und dann bekommt ihr wieder mediale Aufmerksamkeit. Das läuft, genauso wie, also es ist, also manchmal ist es für mich total schwer, wo ich das Gefühl habe, wie viel Weltschmerz kann man eigentlich ertragen. Das klingt jetzt so unfassbar ätzend, weil wir sitzen hier gemütlich in meinem Haus in Blankenese und nehmen das hier auf und du fährst gleich mit deinem Lambo wieder nach Hausi. Und, ein schöner Winterhude. Aber zum Beispiel, ich habe neulich einen Film gesehen, der mich unglaublich bewegt hat, Wüstenblume. Wüstenblume ist eigentlich ein Buch, es ist die Autobiografie von Waris Deary. Die ist ein Model gewesen in den 80er, 90ern und kommt, ich habe den Film gerade gesehen, ich habe vergessen, aus welchem Land sie kommt. Sie kommt aus Afrika und sie wurde als 2-3-Jährige beschnitten. Weibliche Beschneidung, eine der schlimmsten Sachen, die man machen kann. Wer das nicht kennt, sorry for the explicit talk hier, aber es ist tatsächlich so, das werden die inneren und äußeren Schamlippen und die Klitoris weggeschnitten bei 1-, 2-, 3-Jährigen.
Damit die nicht schwanger, aber...
Nein, damit sie keine Lust empfinden. Nicht damit sie nicht schwanger werden, sondern damit der Sex nur dazu da ist, um Kinder zu bekommen. Dann wird das zugenäht, es wird ein ganz kleines Loch behalten, damit man urinieren kann. Und dann der Mann, damit wirklich auch garantiert ist, es ist nicht für die Lust, Lust ist nur für den Mann, es ist nur zum Kinderkriegen und damit auch wirklich garantiert ist, es ist eine Jungfrau. Es wird dann vor dem ersten Sex, wird das entweder brutal einfach durchpenetriert oder aufgeschnitten, gerissen und dann da egal, also es ist so hart, das überhaupt drüber zu sprechen. Das ist so grauenvoll. Und das heißt, es ist unter Umständen möglich, dass diese Frauen, also Lust empfinden die sowieso nie beim Sex, weder mit sich selbst noch mit irgendjemand. Und kann sein, dass sie ihr Leben lang krasseste Schmerzen haben, wann auch immer sie Sex machen müssen mit ihrem Partner. Und Waris Deary wurde als Kind beschnitten, ist als 10, 11, 12-Jährige, als sie ihre Periode bekam, sollte sie zwangsverheiratet werden an einen, keine Ahnung, 30 Jahre älteren Mann und ist dann abgehauen in die nächste Großstadt, tagelang durch die Wüste gelaufen als Kind zu ihrer Oma und wurde irgendwie dann nach London ging dann nach London als Jugendliche und ist dort durch Zufälle irgendwie Fotomodell, Werbemodell, Laufstegmodel dann geworden. Eines der erfolgreichsten Models, vielleicht das erfolgreichste Model in den 80ern, 90ern, was schwarz war. Und sie hat dann irgendwann mit einem Riesenartikel in der Vogue, glaube ich, darauf, also nicht Vogue, in der Vogue, ja, in dieser Modezeitschrift darauf aufmerksam gemacht und das erste Mal öffentlich wirklich über sowas geschrieben. Worauf ich hinaus will, ist, hey, am Ende dieses Films, das, um den Bogen zu schließen zum Thema Weltschmerz, am Ende dieses Films stand, dass trotz aller dieser Bemühungen und sie hat ganz viele Foundations gemacht und bla 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 und Aufklärungsarbeit und es ist, durch sie wurde in diversen afrikanischen Ländern, durch sie angetriggert, diese weibliche Beschneidung verboten. Trotzdem werden nach wie vor, und dieser Film ist nur ein paar Jahre alt, ungefähr 6000 Mädchen pro Tag beschnitten. Das ist, rechne dir das mal runter. 6000 pro Tag, das ist keine Ahnung, alle paar Sekunden, während ich diesen Talk hier gerade halte, alle 4 Sekunden oder so, während ich den Talk halte, wurden gerade 20, 30, 40 Mädchen theoretisch beschnitten.
Ey, Digi, es ist...
Und da, ganz, sorry, ganz kurz, um das zu Ende zu bringen. Und ich habe diesen Film gesehen, ich habe geheult bei diesem Film, weil der so, und ich kannte das Buch vorher schon, Wüstenblume, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Und ich dachte so, wie viel kann man eigentlich aushalten? On top von diesen ganzen Kriegszuständen und so, gibt es solche Sachen. Und dann hast du Kinderprostitution, gerade in Südamerika und so weiter. Und ich denke mir manchmal, wenn man darüber nachdenkt, wie viel kann man davon aushalten, zu wissen, wobei man weiß, man kann nichts tun, wissentlich, du kannst nichts wirklich aktiv tun. Wo soll ich denn jetzt hingehen? Auf die Straße und sagen, Leute, es gibt weibliche Beschneidung, lass das bitte. Wo soll ich denn anfangen?
Ich glaube, es ist auch einfach gestern wieder vorm Hintergrund, gestern war ja Weltfrauentag.
Ja.
Ich glaube, es ist nicht ganz richtig mehr, das zu sagen, habe ich mir jetzt irgendwie ein bisschen erlesen. Es ist der feministische Kampftag. Wie auch immer man ihn nennen will, es ist halt wirklich einfach so krass, was für ein, und natürlich nicht alle, aber was für ein Stück Scheiße der Mann ist, grundsätzlich, oder? Es ist so...
weil er es kann.
Einfach, weil er irgendwie körperlich die überlegene Rolle hat, so, aber was der Mann irgendwie Frauen immer angetan hat und mit was für einem Selbstverständnis Frauen irgendwie immer schön schmal gehalten werden sollen, bitte gut aussehen, aber bitte...
Und ihr seid ein Gefäß fürs Kinderkriegen.
So, oder sonst, ne, bitte nichts. Kinder kriegen, dann bitte gucken, dass du irgendwie zu Hause funktionierst, weil ich gehe raus und mach die großartigen Dinge und das ist so krass, ne? Und wenn du dir dann die Welt anguckst und diese ganzen älteren Typen, die da irgendwie über unser Geschick bestimmen. Und du denkst dir so, der Mensch hat schon so viele verschiedene kluge Erkenntnisse aus der Geschichte ziehen können und aus dem, was schlecht lief. Aber mal zu sagen, so, ey, vielleicht sollte man einfach gucken, dass, wo es nur geht, wirklich Frauen an die Macht kommen, Digga, und Frauen in die Entscheidung kommen. Davor haben die zu viel Angst.
Wie viele Frauen auch im Hintergrund unfassbar großartige Sachen für die Wissenschaft geleistet haben, die sich später Männer auf die Fahne geschrieben haben. Ihr habt auch zum Beispiel gerade diesen Biofilm über Marie Curie gelesen.
Ja.
Film gesehen. Und auch da, es ist so krass, wie viele vermutlich Dinge, die Wissenschaft uns gegeben hat über die Jahre, von Frauen kam, was wir aber nie erfahren werden, weil sich die Männer, weil sie es konnten, weil sie an der Macht waren, auf die Fahne geschrieben haben.
Es ist irgendwie, ich muss auch sagen, wenn ich so an meine, echt so meine frühe Kindheit denke, vom Teenager-Alter, ich war immer hauptsächlich mit Frauen, also mit Mädels befreundet.
Ja, ich auch.
Und jetzt nicht, weil ich irgendwie da habe ich noch gar nichts empfunden für, oh, die ist hübsch.
Nee, Freunde.
Sondern genau. Ich habe einfach mit denen viel mehr Basis gehabt. Und dann kommt natürlich dann später das Alter, wo man irgendwie versucht, richtig cool rüberzukommen.
Ja, nicht cool.
Ja, und man hat das Gefühl, dass nur in einer Clique mit anderen starken Typen irgendwie sein zu können. Und wenn man Stress hat, dann hat man Freunde, die sich auch kloppen und so weiter und so fort, ne? Und dann, das ist dann interessant, da fängt sich dann auch die Rolle der Frau natürlich auch in deinem eigenen Kopf ein bisschen an zu verändern. Sie ist dann nicht mehr nur, das sind Freundinnen, sondern das ist dann so, oh, die ist aber hübsch und so weiter und so fort. Und gleichzeitig muss ich sagen, ist es bis heute so, ich vertraue, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich würde eine Therapie machen, so, ich habe das schon ein, zweimal überlegt, ob das was wäre, für mich wäre, so, und es war für mich immer klar, dass ich viel besser mit einer Frau reden könnte.
Witzigerweise nicht nur, Mann. Geht mir auch so, witzigerweise nicht nur Psychotherapie, auch Ärzte, ja, Ärztinnen.
Ich bin lieber bei einer Ärztin.
Und selbst wenn es quasi, ich kann mich genau erinnern, und wir haben da schon mal drüber gesprochen, vor einem Jahr oder so, da war es irgendwie sowas wie, ja, aber es tut mir leid, wir haben leider gerade keinen Arzt da, nur die Ärztin, weil irgendwie musst du halt mal, wenn du ein Problem hast und dann musst dir ein Finger in den Arsch gesteckt werden, um zu gucken, ob mit dem Enddarm alles in Ordnung ist, muss man halt machen, rede ich auch gerne offen drüber, weil auch sowas immer so dumm wegtabuisiert wird.
Hast du mich ja auch schon mal gefragt.
Natürlich,
ne?
Genau.
Das hab ich
und dann war diese Ansage, ja, es ist leider nur eine Ärztin da.
Ich so cool.
Ja, ich möchte gern gesund werden. Ist mir egal, ob die Person, die jetzt mit einem Gummihandschuh meinen Anus fühlen muss, einen Penis hat oder nicht.
Ja.
Und ich muss tatsächlich sagen, und ich meine das auch völlig unsexuell, weil es natürlich super gerne jetzt falsch ausgelegt wird, bei jedweder Untersuchung, ich habe ein größeres Urvertrauen in die empathischen Fähigkeiten
von Frauen.
Einer Frau. Ich fühle mich bei einer Ärztin immer wohler als bei einem
Arzt. Und ich glaube aber, dass auf eine subtile Art und Weise auch, sobald man mit einem Mann ist, also ob das jetzt eine Therapie wäre oder so, man in eine andere Rolle schlüpft. Man
so will Competition irgendwie?
Ja, und vor allem so, man will auch nicht, ich will dann auch nicht so Schwäche zeigen.
Ja.
So. Weißt du, also ich kann vor Frauen.
Und wenn der Typ ein richtiger Loser ist, dein.
Nee, ich kann vor Frauen viel mehr auch mich schwach zeigen als vor Typen.
Es ist meine weibliche Art, die dich dazu beflügelt, dass du vor mir so sensibel bist?
Das ist das, dass ich mich so öffnen kann. Nee, bei Typen habe ich immer sehr schnell das Gefühl so, nein, Bro, diese Genugtuung, auch wenn das der Typ gar nicht so empfindet, diese Genugtuung, die gebe ich dir gar nicht, dass ich jetzt sage, dass ich Angst habe vor der und der Krankheit zum Beispiel, weißt du?
Vor Spinnen.
Ja, so, also
ich hasse Spinnen.
Das würde mir schwerer fallen.
Ja, ich
und
verstehe das.
Ich weiß nicht, wird ja auch oft gesagt, so, ey, das ist ja auch so stumpfe, so, eine Freundschaft zwischen Männern und Frauen gibt es nicht. Bullshit!
Ein Mann, der nicht trainiert,
ja, ist kein Mann. Puh, Gänsehaut.
Nee, Gänsehosen!
Ja, also,
Zitat Ende.
Ich habe wirklich, wirklich einige sehr, sehr gute Freundinnen auch immer schon gehabt. Und
danke.
Das ist völlig, völlig asexuell.
So. Aber wo du jetzt das sagst, wie Männer sich Frauen gegenüber verhalten. Das war gestern wieder so Sozialstudie. Ich war gestern beim Pauli-Spiel im Stadion.
Oh, krass.
Und du hast beim Fußballspiel.
In der Jung von Matt-Loge, ne, wahrscheinlich.
Natürlich.
Kennt man.
Also selbst beim St. Pauli-Spiel ist es so, obwohl das St. Pauli-Publikum wesentlich mehr Frauen hat in den Fanblöcken als vielleicht viele andere Mannschaften, ist es nach wie vor männerdominiert. Es ist bierselig.
Es ist so.
99 von 100 Leuten sind besoffen oder saufen zumindest währenddessen. Und es ging alles ganz cool los. Und schon so in der zweiten Halbzeit merkte ich so, wie ich da so saß, dass, und auch beim in der Pause oder du gehst mal kurz auf Toilette oder so, wie so die Männer und die Frauen und so Sprüche wie, ey Mäuschen,
bist
du so
zu fremd.
Und selbst in dieser unfassbar, und ich St. Pauli-Publikum, muss ich echt eine Lanze brechen, das ist so ein geiles, tolerantes Publikum. Aber selbst innerhalb dieser Bubble denkst du so, boah, ihr toxischen, besoffenen Bierwichser, Entschuldigung, so eklig, wie die teilweise einfach mit den Mädels geredet haben. Die Mädels am Biertresen, die anderen, die dort einfach im Publikum waren. Wenn ich schon sowas höre wie Mäuschen.
Yeah.
Wenn fremde Männer fremde Männer Frauen, die sie nicht kennen, Mäuschen nennen. Wenn du das zu deiner Tochter sagst.
Nee, vor allem machst du ja, also das Wort, du machst ja eine Frau klein. Mäuschen.
Ja.
Du bist ein kleines Mäuschen für mich.
Ja.
Verstehst du, wie ich meine? So, das allein daran merkst du einfach schon, wo du, wie du eine Person auf etwas Kleineres reduzieren willst. Und ich, also mal unabhängig davon, dass Alkohol auch einfach immer eklig ist. Ich ja. muss sagen, mittlerweile
Orte, in Menschengruppen vor allen Dingen in
vielen. Orte, wo Leute viel Alkohol trinken.
Wo viele Leute viel Alkohol trinken, genau.
Ja, also aber auch so, ich finde mittlerweile so besoffene Leute, richtig besoffene, voll unangenehm, Digga. So, das ist, turnt mich unfassbar ab. Und es ist eine Energie, die ich irgendwie auch gar nicht mehr so gerne um mich rum habe oder so. Früher habe ich es geliebt, Digga. Saufen und alle sind laut, man ist so unfassbar laut.
Aber es gehört doch auch irgendwie ein bisschen zum Erwachsenwerden wahrscheinlich dazu, oder?
Also, ja, ja.
Also die wenigsten Leute, die ich so über die Jahre kennengelernt habe, sind mit 55 genauso, ey, das ist wieder geil, saufen. Das, vielleicht ist die Zeit einfach vorbei und vielleicht ist es wichtig, dass man das mal gemacht hat. Das hat auch irgendwas mit Durchdrehen zu tun, wie so eine Spätpubertät bis Anfang 30 oder so, keine Ahnung.
Ja.
Und dann schläft es zum Glück ein bisschen ein.
Ja, ja.
Ja, ey, was für eine Themenachterbahn heute?
Immer bei uns. Das liegt daran, dass wir halt ohne Skript kommen und dass wir uns viel zu erzählen haben.
Aber ich muss dir wirklich, schön. Wirklich empfehlen, wenn du dir harten Tobak mal geben willst, ein wirklich, wirklich bewegendes Buch oder Film, Wüstenblume,
ja.
ist echt ultra krass.
Und ich kann auch empfehlen, Die Briefe aus dem Gefängnis von Rosa Luxemburg.
Oh.
Was so krass ist, weil sie schreibt dann an die Frau von Karl Liebknecht. Und obwohl sie diejenige ist, die im Gefängnis sitzt, mhm. ne, die später einfach im Kanal entsorgt wurde, schreibt sie ihr und macht ihr Mut. Und sagt so, ach, und das erzählt so von einem Vögelchen, was jeden Morgen an ihrem Fenster lang und wie schön die Blumen blühen. Und das berührt einen so sehr, weil man auch da wieder, ne, bei allem Grauen in der Welt und bei allem Schlechten in der Welt, gibt es halt immer noch sehr, sehr viele Menschen, die einfach nicht nur an sich selber denken, die mutig für andere sind, die irgendwie ein Auge für das Schöne in dieser Welt haben. Und ich finde, sowas ist dann immer löst bei mir ein Gefühl aus von, es ist eben doch noch nicht alles verloren. Und das andere gibt es auch. Und das ist irgendwie wie so ein Ringen der Kräfte. Weißt du, seit Urzeiten, gut und böse ist mir jetzt zu schwarz-weiß, aber du weißt, was ich meine. Ja. So destruktive und erschaffende Kräfte ringen miteinander. Und mal hat der die Oberhand und mal die. Und
wir haben beides in uns und wir können uns immer dazu genau. zwingen, das Gute
rauszuholen. Soll ich ein Gänsehaut-Zitat?
Ja.
Guck mal, in deinem Körper leben zwei Wölfe. Einer hat Angst und einer ist mutig. Und wer gewinnt? Den du Futter gibst, Christian.
Okay.
Ich glaube, ich habe es super falsch wiedergegeben.
Okay. Aber ich habe auch ein schönes Zitat gelesen an einem Haus im Skiurlaub. Jeder Mensch ist wie ein Mond. Er hat eine Seite, die er niemandem zeigt.
Oh, auch schön.
Oh.
Ja, in diesem Sinne.
Geil. Ja, dann hören wir uns das nächste Mal. Lass mal sprechen, wann wir, ich denke mal, auf Tour an irgendeinem
Off-Day. Wahrscheinlich irgendeine Backlounge bei dir.
Ja, Albuquerque.
Albuquerque. Und pass auf dich auf.
Bis dann.
Tschüss.